Grüß Gott allerseits. Mein Name ist Hans-Peter Künzler. Mir ist die große Freude zugefallen, Sie hier zu begrüßen zum Talk mit Dieter Meier, dem Stimmkünstler und Wortkünstler, der seit 42 Jahren den sprachlichen Auftritt von Yellow geprägt hat, immer noch geprägt, wie man das mit dem Album Point vor kurzem gesehen hat. Dieter hat sehr viele Sachen gemacht, macht immer noch sehr viele Sachen, zum Beispiel die Schokoladefabrik. Wie geht's dir?
Ja, endlich besser. Ja. Ich bin da relativ größenwahnsinnig. Jetzt hört man mich gut hier jetzt so, ja? Bei dir war etwas laut, oder meine ich das nur? Oder muss ich näher, ich muss näher ran, nicht? Ganz klar. Nein, das war eine ganz schwierige Geschichte, weil ursprünglich jemand das entwickelt hat, diese Kaltextraktion der Kakaobohne, nicht? Und das wird ein viel besseres Produkt, aber diese ganzen Maschinen, die wir da hingebaut haben, die haben dann am Anfang nicht funktioniert. Wir haben ungefähr 2 Jahre Verspätung gehabt und ich bin da wie ein Verrückter, bin ich da besessen gewesen, um das wirklich so fertigzustellen, wie es jetzt auch ist. Und ich muss immer wieder denken, ich habe ja für die Jungs da von da, du leibst mich nicht, habe ich das Video gemacht, ja. Und immer wenn ich wieder da an diese Schokoladengeschichte denken musste, dann habe ich mir gesagt, ja, also das ist sozusagen, es gibt, und dann kommt der Rhythmus, wo ich immer mit muss. Ja. Also wenn du einmal im Bergsteigen drin hängst, kannst du eigentlich nur noch rauf und nicht mehr runter. Und das hat mir unglaublich Nerven gekostet, die letzten paar Jahre eigentlich sogar. Und jetzt ganz langsam sind wir so weit, dass wir tatsächlich bei großen Firmen langsam unterkommen können mit einer Schokolade, die viel, viel besser und gesünder ist, also weniger Zucker drin und auch die Bitterkeit und so weiter können wir rausnehmen. Also ich hoffe, dass das in die letzten 3-4 Jahre nicht allzu sehr meine Schreiberei hier sozusagen durcheinander gebracht hat. Also ich bin dann sehr darauf angewiesen, dass du mich immer wieder fragst, ja, und ich dann eigentlich sehr gerne in einem Dialog mit dir bin und ich nicht da einfach irgendeinen Zettel da fertig stelle, sondern der Zettel soll irgendwie auch eine gewisse Bedeutung haben. Und das geht jetzt so los, damit auch ein bisschen klar ist, was ich damit meine, nicht? Und das heißt, das ist eigentlich der Schluss, der kommt dann noch einmal und der heißt so, nur für Sekunden heiße ich Dieter und freue mich als Untermieter, hier auf unserem Kleinplaneten fröhlich eine Spur zu treten, auf die ich weiter gar nichts gebe, weil ich sonst nur an ihr klebe. Ja. Nach einem kurzen Besuch auf der Erde werde ich weiterziehen in die Tiefen des Alls, wo seit dem Urknall steingekühlte Biere auf mich warten. Kein Gott kann jedoch dort den perfekten 3 Martini garantieren. Ich habe gelernt, damit zu leben. Nicht? Also das wird mir blühen, früher oder später. Wenn es da oben losgeht, nicht, dann bin ich entweder Biertrinker oder dazwischen hat auch einmal beim Urknall, nicht, eben die 3 Martinis, wenn die richtig gemixt sind. Nicht? Also, gut.
Wenn ich da kurz einwerfen darf, dass der Dieter eben nicht nur Schokolade war. Übrigens, wenn du diese Schokoladefabrik nicht hättest, wäre dein Haar jetzt noch immer pechschwarz, da bin ich überzeugt.
Was ist das, mein?
Der Stress hat dich grau gemacht. Aber was ich sagen wollte eigentlich ist, Dieter hat da viel geschrieben. Das Buch hier, Hermes Baby, benannt nach der Schreibmaschine, der mechanischen Schreibmaschine natürlich, auf der auch ganz viele Yellow-Texte entstanden sind, enthält viele Essays und Memoiren, artige Geschichten und so. Und it's a very good read. Und diese Sachen, die Dieter jetzt vorliest, kommen hier heraus. Und ich glaube, das Erste, das du uns lesen willst, das handelt von wahnsinnigen Auftritt von Yellow in New York vor einem Publikum, das ihr überhaupt nicht erwartet hat, in einer Stadt, wo ihr keine Ahnung hattet, dass die über euch überhaupt kennt. Willst du uns da ein paar Zeilen vorlesen?
Ja, das geht schon so los. Dieser eine Song, Bostage, ja, das war so ein Staccato Performance von mir, weil ich ja damals gar nicht richtig singen konnte. Und dieses Staccato, das ging dann, standing at the machine every day for all my life, I used to do it and I needed it, it's the only thing I want is just to rush, push, cash, nicht? Das war das Ding. Und verrückterweise hat dann diese Single, die wir damals gemacht haben, einen Weg gefunden, tatsächlich nach New York. Und meine Freunde, die dort leben, haben gesagt, Dieter, dieser Frankie Crocker von WBLS, der liest da die ganze Zeit, dreimal am Tag oder viermal am Tag, dieses Standing at the Machine. Und was hast du da gemacht? Bist du das wirklich? Und dann dachte ich zuerst, ja, das ist wahrscheinlich ein anderer Meier. Es gibt ja so viele Meier. Das kann ich nicht sein, nicht? Weil wir waren ja da schwer gebunden noch unmittelbar an die Schweiz sozusagen. Wir haben ja keine großen Exportdinge gehabt. Aber tatsächlich kam dann dieser Frankie Crocker auf uns zu und hat auch mit uns dann so geredet. Ich habe den nicht persönlich direkt getroffen, aber der hat bestätigt, dass wir tatsächlich mit diesem Bostage etwas gelandet haben, was sehr selten ist. Unter anderem eben auch, dass das nur in der Black Community überhaupt gespielt hat. Ja. Und am Schluss dann, als wir auch aufgetreten sind, da dachten eben diese ganze Black Community, es waren ungefähr 600 Leute in einem großen Saal drin, ganz verrückter Saal, so Mafia-Leute haben den da geführt und so weiter. Kommt dann auch dazu, dass natürlich der Stromausfall da gewesen ist. Aber eben als dann es hieß, nicht eine Bekannte von mir, ein Star sozusagen, Diane Brill, die hat dann uns angekündigt dort, nicht? Er hat gesagt, eben, my name is Diane Brill, ja, und dann ging alles dunkel. Boris und meine Wenigkeit waren dann auf dieser Bühne, es war ein Boxring in der Mitte, ja, und dann wurde das mit großem Tamtam, wurde das wieder beleuchtet, und dann waren diese Jungs, die da waren, die waren total enttäuscht, dass da irgendein Weißkopf für sie sowas gemacht hat. Nicht? Weil das war der Anfang des Raps sozusagen. Ich habe noch gar nicht gewusst, was Rap ist. Aber dieses Standing at the Machine every day for all my life, das hat das möglich gemacht, dass wir da eben plötzlich relativ gut weggekommen sind.
Also da war ja African Bambaataa, war vor euch dran. Das war die ganz große Figur von der lokalen Szene. Also es ist schon ein harter Auftritt, nach dem aufzutreten.
Ja, absolut, absolut. Nicht? Also, wobei wir waren, Afrika Bambaataa war schon bekannt eigentlich, ja. Und wir waren völlig unbekannt als diese beiden Weißköpfe, die da eben in ein Feld hinein sich gewagt haben, das es eigentlich gar nicht geben sollte. Ja. Das war noch Westküste natürlich zuerst und wir sind dann eben an der Ostküste irgendwie gelandet. Vielleicht kann ich jetzt einen kleinen Text vorlesen, damit das ein bisschen unterhaltend ist. Also nach dem Bostage auf WBLS vom legendären DJ Frankie Crocker wochenlang rauf und runter gespielt wurde, bekam der Track in den Tanztempeln der afro-lateinamerikanischen jungen Leute den Status eines Kultsongs. Die Plattenfirma drängte uns, also die haben dann natürlich gespürt, dass wir da ohne irgendwelche Bezahlung oder wir waren ganz natürlich da reingekommen, das ist immer in dieser Branche, die ja sich sonst solche Dinge kauft, dass man vorkommt. Ja, das ist also, und die haben dann sich sozusagen geradezu gekämpft, wer denn nun von uns das bekommt. Nicht? Gut, also und da geht es dann weiter. Die Plattenfirma drängte uns zu einem Live-Auftritt, die das Publikum, die Köpfe sehen und die Phantomband Yellow sozusagen zu erleben. Ja. Wir ließen uns überreden im legendären Roxy, das war eben dieses Mafia-artige Lokal, eigentlich Vollmafia, das kommt dann auch zu reden. Also wir ließen uns überreden im legendären Roxy, einem Mafia-Laden im Meatpacking District von New York aufzutreten. Es regnete in Strömen, als wir downtown ein early, ridiculously light Dinner in die Systeme schlugen und uns mit ein paar drei Martinis in Stimmung brachten. Steve Rubell, der Mann von der ganz berühmten Geschichte da, der hat dann war ein Yellow-Fan und Besitzer des Studio 54. Und er hat dann in dieser Nacht, als es so regnete, hat er dann uns sozusagen seine Limousine zur Verfügung gestellt, damit wir pünktlich um 12 Uhr da in diesem Laden drin sind. Nur 12 Uhr, das war überhaupt nichts. Das ist erst um 3.30 Uhr in der Nacht sind wir da dran gekommen.
Ziemlich besoffen unterdessen wahrscheinlich,
oder? Auf zerschlissenen Möbeln, ja, mit Leuten mit großen Tischen, mit Linien Koks von mehr einem Meter lang. Nicht? Eine sehr eigenartige Stimmung dort. Ja. Und dann kam eben eigentlich also die Bühne, kam dann zur Geltung. Die Bühne stand wie ein Boxring in der Mitte des Ruinensaals. Afrika Bombata brachte mit seinem Scratch Orchestra 500 Seelen in diese Geschichten, die er damals schon gemacht hat. Der Saal dampfte und die Wände schwitzten. Ja, das war tatsächlich so. 2 Meter großer Bouncer, die waren dort an der Tür, führten uns hinter einen schütteren hellgrünen Vorhang, wo wir auf zerschlissenen Stühlen und Sofas geschlagen eben 3 Stunden warteten. Ja, so ging das eigentlich los. Wir saßen da und haben gewartet. Nicht, es war eine völlig verrückte Geschichte, weil wir da aus einer Loge heraus über das Licht sozusagen gesehen haben, was da unten überhaupt läuft. Ja. Jetzt hast du vielleicht eine Frage für mich.
Wenn ich da ein bisschen abschweifen darf, in New York bleiben, das war nicht das erste Mal, dass du in New York gewesen bist. Du warst schon als Künstler, als du da deine Dollarnoten verschenkt hast und dafür, wie sagt man, Verträge vergeben hast. Wie hast du dann New York allgemein schon erlebt? Du bist ja wahrscheinlich auch in die Clubs gegangen, CGB, wie heißt es schon wieder? CGBGs? Ja. Dieser große Punk-Club und so. Hast du das schon genossen? Und
ja, das ging eigentlich so, dass ich ausgewählt wurde als sogenannter Künstler und dann auch eben quasi in einem Museum wurde ich da möglich gemacht da drin. Und dann habe ich eben das so gemacht, dass ich etwas draußen noch hatte auf der Straße. Ich habe so wie ein Pult hingestellt. Ja, das sah aus wie, als wäre das ein richtiges Pult. Das war es natürlich nicht. Aber ich habe diese Scheine herstellen lassen. Und da konnten die Leute, je nachdem mir ein Yes oder ein No würde ich ihnen abkaufen für einen Dollar. Ja. Und kaum ging das los, kam schon die Polizei. Er sagte, es waren da viele Leute, großes Tohuwabohu, was macht dieser Verrückte hier? Der kauft Yeses and Nos. Ja. Dann kamen die durch die Menge hindurch und der eine Typ hat dann gefragt, what exactly are you doing here? Habe ich gesagt, well, I'm buying the word yes or the word no for $1. Und dann hat der eine zum anderen gesagt, Charlie, that's not for us, let's call the special department. Und tatsächlich 10 Minuten später kamen Herren mit einer blauen Limousine in beruhigenden blauen schönen Anzügen. Er kam dann so zu mir hin und fragte mich also so, what exactly are you doing here? Da habe ich gesagt, well, I'm buying the word yes or the word no for $1. Nicht? Und dann haben die zuerst untereinander noch ein bisschen sich überlegt, was ist das überhaupt, was soll das? Die kamen dann näher zu mir ran und haben gesagt, take it easy, you know, just take it very easy, weil die dachten, ich sei total verrückt. Ja. Und dann aber tatsächlich haben die ein gewisses Verständnis gehabt und ich konnte das dann so machen, wie ich wollte. Wobei der Direktor dieses Museums, der hat mir gedroht, das war an einem Freitag, dass wenn ich das mache, muss er mich rausschmeißen, weil es könnte ein Unglücksfall passieren, wenn die Leute da groß auf der Straße stehen und auf diesen Dollar warten. Nicht? Das war so eine komplizierte Geschichte. Aber ich bin jetzt einmal mehr wieder abgewichen, weil du gesagt hast, eben, ob ich in New York schon war. Ja. In New York war ich dann wegen dieser Geschichte zum ersten Mal eigentlich relativ groß vertreten, weil eine gewisse, eine sehr bekannte Journalistin hat dann darüber geschrieben. Ich habe das gar nicht erfahren. Das war eine Sonntagsausgabe und ich war dann relativ traurig in einer Bar drin, habe da ein paar Gin Tonics getrunken, weil ich ja wusste, dass ich von diesem Museum rausfliege, weil der wollte das Risiko nicht eingehen. Und dann habe ich dann die Rechnung verlangt und sagte, can I have the bill? Und dann sagt der andere, der Typ, der da die Teller gewaschen hat, don't drive me crazy, you're making me look stupid, you're famous now, asshole. Oder? Hat er gesagt, weil ich da einen großen Artikel in der New York Times hatte, you're famous asshole, das werde ich nie vergessen. Aber jetzt gehen wir wieder zurück auf etwas anderes, weil vielleicht ist das für Sie auch noch amüsant zu sehen, was da sonst noch alles passierte oder eben nicht.
Willst du lesen? Oder?
Jetzt schaue ich mal hier, was ich da lesen könnte. Ja, wo genau. Also, da heißt es also, Chaos-Dieter wusste jetzt schon, dass er sich nicht an die Texte erinnern würde, weil das unter großem Druck war, und war von Nervosität fast eingeschlafen, als die Bouncer uns um 3.30 Uhr abholten. Nachdem die lange Applauskur für Bombata und seine sieben Jungs, die aus den Vinylrillen weißer Rockbubis die neuesten Beats herausgekratzt haben, veräppt war, stiegen auf die Bühne ein paar andere. Es wurde beruhigend und still konsternierend im Saal. Ein paar Pfiffe, allerlei Zwischenrufe, what do I do here, stand dann wieder bei mir. Und wir kamen dann von dieser legendären Diane Brill angesagt. Die hat dann gesagt, hi, my name is Diane Brill and I give you yellow. Aber die haben noch immer nicht gesehen, die Kids, dass das ja zwei Schwarzköpfe sind. Wir waren dann im Dunkeln. Ja. Und dann ging unsere Musik los und auch das Licht dazu. Und es war aber eisernes Schweigen unter diesen Jungs, weil die dachten, es kann ja nicht wahr sein, dass ein Typ, der hier ein First Rapper überhaupt ist, dass der eben Standing at the Machine Every Day for All My Life, das war unser Durchbruch, weil die konnten nicht sich damit abfinden, dass ich eben zufällig ja dieses Monotone gemacht habe, weil ich ja am Anfang meiner kleinen Karriere eben eigentlich überhaupt nicht singen konnte. Deshalb habe ich alles auf einen Ton gehabt, dieses da, das kriegt dich hin, aber etwas Melodiöses, das war dann doch nicht möglich. Ja. Aber ich muss sagen, diese Bouncer, die da uns beinahe rausschmeißen wollten, haben dann uns trotzdem in diesem Boxerring weitermachen lassen. Aber dieser ganze Apparat dort, also der Boxerring und alles, das war alles Mafia. Das sind die sogenannten, wenn sie den Juice abholen, illegalerweise nicht. Also das heißt dann der Strom. Und irgendetwas hat nicht geklappt. Und nach den ersten 5 oder 7 Minuten war alles zappenduster, totale Dunkelheit. Mein Partner Boris ist schon gehechtet unter sein Instrument, weil er dachte, jetzt sind wir an der Kasse, das kann gar nicht sein. Nicht? Und ich habe mich da auch eher geduckt, ja, bis das irgendwie weitergehen konnte. Und dann aber nach etwa 5 Minuten ging es tatsächlich weiter. Und wir konnten eigentlich zu unserer Überraschung, konnten wir das mehr oder weniger intakt konnten wir das durchführen. Ja.
Du hast gesagt, das mit dem Singen und so, hast du eigentlich jemals überlegt, Gesangsstunden zu nehmen?
Nicht wirklich, nein. Ich habe lustigerweise hab ich eine Gitarre gehabt, die habe ich mir kaufen können, weil ich ein Pokerspieler einmal war und habe dann mir eine schöne Gitarre gekauft und ich konnte aber gar nicht wirklich Gitarre spielen. Und habe dann die 5 Saiten abgezogen, nur noch eine Bassseite. Der Mann, der mir das verkauft hat, ein edler Verkäufer von wertvollen Gitarren, ja, der hat dann nicht verstanden, wieso ich eine so gute Gitarre kaufe. Hat er gefragt, aber do you play the guitar? Habe ich gesagt, nein, ich spiele keine Gitarre, sondern ich werde das alles wegnehmen, nur mit der einen Dom, so eine Art japanisch oder chinesischen oder ein Gesang, den ich da langsam erfunden habe. Mit diesem Gesang bin ich dann etwas später zum ersten Mal überhaupt sozusagen über zwei oder drei Töne gekommen.
Darf ich zurück nach New York gehen? Also mich interessiert auch so als der Kulturschock von der Schweiz. Also du hast die Schweiz einmal beschrieben als Schweizer, die einzige die einzigen Anti-Autoren-Spießer der Welt. Also es war damals eine ziemlich triste Umgebung. Was hat dir den Mut gegeben, auch schon als Konzeptkünstler nach New York zu gehen und da total provokativ aufzutreten? Ich meine, du hättest ja wirklich erschossen werden können.
Nein, so schlimm war es noch nicht. Also, es hätte einfach sein können, sehr gut, dass die mich für verrückt hielten. Nicht? Also auch der dieses Museum gemanagt hat, der hat, also als ich da am Freitag sagte, ich werde das sowieso machen mit diesen Yeses and Nos, ja. Und der wollte mich ja eben rausschmeißen, aber das hatte noch andere Gründe. Und es gab damals schon Schweizer Künstler, ja, ich denke da vor allem auch an Jean Tinguely, dieser wunderbare Mann, der seine fantastischen Maschinen gebaut hat. Also wir waren nicht alles total irgendwie zurückgebliebene Idioten, sondern es kamen immer wieder Einzelne, kamen, das war auch in der Kunst so und das war auch in der Literatur so. Wenn ich an Fritz Dürrenmatt denke oder an andere, dann kann man eigentlich nicht einfach alles in einen Eimer werfen und sagen, die Schweizer ist eine bunch of crazy, uninteresting people. Das gilt natürlich nicht wirklich ganz so. Nicht?
Ja. Aber du musst ja eine unglaublich dicke Haut gehabt haben. Hast du irgendwie das ganze Jahr kalt geduscht?
Wie? Das ganze Jahr?
Kalt geduscht oder im See gebadet, dass du diese dicke Haut gekriegt hast?
Also das stimmt tatsächlich ein bisschen. Seit vielen Jahren springe ich immer am späten Nachmittag in den See und kraule da meine einen Kilometer oder so. Aber noch viel lieber bin ich am Rudern. Ich bin ein Ruderknecht. Das mache ich allerdings aus Zeitgründen zu Hause und habe diese Konzept 2, der Ultimate Screening Machine, nicht? Also die wirklich alle Profis, das ist die billigste. Ich kann das nur empfehlen, wenn jemand zu Hause sich entwickeln will, dann soll er diese Maschine mieten, die ist sehr günstig und die, also das ist alles, was du bewegen willst, kannst du mit dieser Maschine, kannst du das bewegen. Ja. Aber jetzt wollen wir wieder ein bisschen zurückgehen. Ja. Und das ist so jetzt unter dem Titel eine Hymne. Auch das an das vergangene New York-Babylon. Wie soll man ihn beschreiben, den göttlichen Gestank, der durch die feuchten Sommerschluchten von New York schmiert und als Hymne an die Süchte dieser Welt dem Getriebenen um die Nase streicht, als ständige Verführung zu allem und jedem. Dampf steigt aus den U-Bahn-Schächten und vier Teufel heizen die Luft aus dem weichen Asphalt, bis sie sichtbar wird und die Ruinen von Alphabet City zu den Schlangenchören seiner Soulband tanzen, die aus dem Radio orgelt, dass ein ewig emsiger Koreaner mit Gummibändern an der Tür zu seinen Delis befestigt hat, bevor er mit konfuzianischer Entschlossenheit Bananen schält, Äpfel und Orangen und den gewaltigen Haufen geschnittener Früchte nach überstandenem Kampf gegen die Monotonie in einen großen gelben Eimer schmieß. Ja. So, und jetzt geht es ein bisschen weiter noch, dass eben dieses New York zu dieser Zeit, das war eine unglaublich lebendige und verrückte Stadt in jeder Beziehung, nur natürlich eben auch eine Stadt, die sehr viele Drogensüchtige gehabt hat, vor allem natürlich Kokain, aber auch Heroin und so, das war eigentlich eine Normalität dort. Und der neue Bürgermeister, der da kam, der hat das ziemlich stark vernichtet, aber er hat eben auch die Schönheit von New York und dieses Verrückte von New York vernichtet. New York war nicht mehr die Stadt, die es einmal war, wegen diesem Giuliani, der jetzt sehr bekannt ist im Zusammenhang mit einem Freund, den wir alle haben, ja. Nicht? Und, aber eben, der hat das eigentlich ausgerottet, sozusagen. Aber wir sind da immer noch dabei, dass eben ein Heroinsüchtiger seinen Geliebten, nicht? Er sagt, fuck, fuck, fuck you all, stößt ein Drogenhungriger vor sich her, gleichzeitig die Sucht verfluchend und das fehlende Gift, das er in der Tasche seines schönen Rudi weiß, der auf der Theke der Pyramid Bar Avenue 5 und 3rd Street mit nacktem Oberkörper die milde Form des Exhibitionismus pflegt und sich scheinbar selig vor sich hintanzend eiligen Kunden für einen Handjob empfiehlt. Ja. Den Reißverschluss offen führt Rudi sein schwitzendes Dasein stilsicher ans Gesicht eines Wehrlosen, der mit einem missglückten Lächeln von der Reduktion seiner Existenz auf die schiere Geilheit sich abzulenken versucht, während Rudi sein Geld zählt. Fuck, fuck you all, he's my friend, I wanna get in, schreit er vom Turkey-Geplagten zum Doorman. Er wird nicht reingelassen und entfernt sich mit großen Schritten zu einem Ziel, das auch die Götter noch nicht kennen. Ja, das war jetzt so eigentlich eine sehr typische Bewegung mit Heroinsüchtigen, die dann eben sehr auch leiden darunter, und der andere war eben das nicht, und die waren aber verliebt ineinander. Ich habe den einen davon gekannt, und so bin ich dann auch dazugekommen, zu sehen, was da überhaupt alles abgeht in diesen Lokalen. Das war schon sehr, sehr verrückt. Also auch eben die was da alles passierte in diesen ganzen verrückten Läden, das will ich hier gar nicht aufzählen, weil sie denken sonst, ich sei ein Paranoider, nicht? Dass ich da an verrückte Dinge glaube. Ja. Und jetzt kommt Ladies and Gentlemen, the New York Dolls, Max's Kansas City am Union Square. Rudi drückt sich an die hipste Theke dieser Zeit, wie eine zerbrechliche Drohne, umgeben von Ultraviolett und Superstars aus der Factory, sitzt Andy Warhol wie ein weiser König in seiner Hofstadt. Er führt die Augen, ohne den Kopf zu bewegen, auf die Objekte seines Interesses und beobachtet die Dinge mit dem Blick einer Sphinx. Der Sänger der New York Dolls schreit um sein Leben. Lou Reed hat sich gerade eine Zigarette angesteckt und der Barbesitzer strahlt Trägheit aus und Glück, wenn er die Tageskasse in sein Jackett steckt, um in einer Shooting Gallery an der Avenue 5 den besten Sugar zu kaufen, den die Stadt seit Charlie Parker gesehen hat. Ja. So, das war jetzt wieder ein kleiner Text und ich erwarte, dass du mir wieder einen Ball zuspielst, damit ich nicht langweilig werde. Ja.
Du hast ja später auch ein paar Jahre in Los Angeles gewohnt. Wie, zwei völlig unterschiedliche Städte, wie hast du in Los Angeles empfunden? Hättest du da auch so eine Story schreiben können?
Ja, Los Angeles hat sich sehr verändert, hat eigentlich viel von dem ganzen Impact für Artisten und verschiedenste Leute zu sich genommen. Das gab es damals nicht. Los Angeles war eigentlich eine relativ nicht sehr kreative Stadt, außerhalb natürlich des Showbusiness. Ja. Aber es gab eigentlich keine bedeutenden jungen Künstler oder so etwas. Heute hat sich das total geändert, zugunsten von eben weg von New York. Ja. Ja. So, jetzt, was kommt als nächstes? Schaue ich mal hier. Wo habe ich denn aufgehört? Genau, seit Charlie Parker. Hast du noch eine Frage für mich? Dann kann ich das leichter machen.
Sehr gern. Also du hast den John Tagli bereits erwähnt. Ich habe auch noch ein Zitat dazu aus diesem Buch. Wenn ich in Basel bei Taglis Brunnen stehe und den Bewegungen seiner Kreaturen, also in Basel ist ein Brunnen und der John Tagli, der macht ja so Maschinen, die irrsinnig fleißig sind und sehr putzig ausschauen, eigentlich nichts machen, das irgendwie zu einem zählbaren Resultat führt, also Wassersieben und so. Dieter schreibt, wenn ich in Basel bei Tanglis Brunnen stehe und den Bewegungen seiner Kreaturen zuschaue, bin ich glücklich und muss vor Freude fast weinen. Warum geht dir das so nahe?
Ja, weil das hat eine für mich sehr große Bedeutung. Tangli, den mochte ich eigentlich immer sehr gut. Ich habe ihn nicht wirklich gekannt, aber er war für mich eigentlich ein Maître de rien. Er war jemand, der Dinge entwickelt, die aber eine ganz eigenartige neue Konstruktion erfunden haben. Nicht? Er war kein Maler und kein Bildhauer oder irgend so etwas. Und in diesem wunderbaren großen Brunnen in Basel, das ist dieser ganze Leerlauf ist dort, dieser wunderbare Leerlauf ist dort eigentlich den ganzen Tag tätig. Also es gibt eine riesengroße Schaufel und das wird gehoben und geht durch die Löcher hindurch. Und so sind ungefähr 10 oder 15 solche Skulpturen, muss man sagen, die mich immer sehr bewegt haben. Umso mehr, als ich ja auch, also ich weiß nicht, wie man das nennen kann, sogenannte Kunst gemacht habe. Ich habe Dinge gemacht auf der Straße. Ich habe 4x4 Meter große Holzquadrate hingelegt und dann 100.000 Metallstücke und habe mich von Montag bis Freitag immer von 8 bis 12 und von 2 bis 6 habe ich diese Dinge abgezählt in Säcke a 1000. Ja. Und das hat die Leute extrem intrigiert, weil die wollten alle wissen, was macht dieser Verrückte hier. Ja. Die Neue Zürcher Zeitung, die haben das dann auch sich gefragt, ja, dass ich sei ein bekannter junger Künstler und ich war völlig unbekannt. Und das Interessanteste war, dass zum Schluss, so die letzten 2-3 Tage, kamen ganze Schulklassen und wollten das nachvollziehen. Der Lehrer wollte fragen, was machen Sie hier? Aber ich habe mit niemandem geredet. Und an einem Donnerstagmorgen um 9 kam ein älteres Ehepaar und die wollten unbedingt wissen, was das Ganze soll. Jetzt, was ich nicht bedacht hatte, das war, dass eine große Kiste, auf der ich mich gesetzt habe, um das abzuzählen. Und da habe ich nicht mitbekommen, dass er hinten etwas draufgestempelt war. Nicht? Und so ist der Mann, der hat da gesehen, ah, da ist was gestempelt und ging dann glücklich zu seiner Ehefrau und sagte, aha, Import, Export. Ja. Ja. Und das hat auch eine Wirkung gehabt tatsächlich, ja, weil aufgrund dieser Geschichte da mit diesen Holzriemen wurde ich eben auch einmal aufgeboten nach New York und habe dort Ausstellungen gehabt und auch verrückterweise, also weil das eben etwas Neues war, habe ich dann auch im Kunsthaus Zürich sehr früh habe ich auch so Leerlaufgeschichten fabriziert, die man eigentlich nicht entschlüsseln konnte. Ja, und so wurde ich dann sehr früh eigentlich im Kunsthaus Zürich wurde ich zu einem sogenannten Künstler. Ich war dann ein Künstler, nicht wahr? So. Ja. Also, jetzt haben wir da. Ich bin übrigens sehr, sehr froh, dass du hier sitzt, ja, muss ich sagen, weil wenn ich das einfach irgendwie ablese, dann hat das nicht ich werde dann einfach zu einem Ableser, nicht? Und so kann ich immer wieder irgendetwas machen, was sie vielleicht begeistert, weil es so unmöglich ist, ja, nicht?
Also. Jetzt brennt mir noch eine Frage auf der Zunge.
Ja.
Eine ganz andere Welt, wiederum, die von Gottfried Keller, 150 Jahre zurück, aber du hast ihn immer wieder zitiert als einen deiner absoluten Lieblingsschriftsteller. Warum ausgerechnet Gottfried Keller?
Ja, er war völlig ein eigenständiger Schriftsteller, der eigentlich nicht jetzt epigonal andere Schriftsteller nachgemacht hat. Und er wollte eigentlich Maler werden, Kunstmaler, und er war ein guter Maler, ein Kunstmaler, aber er wusste, dass er ein Epigone bleibt und hat dann eigentlich mit der Schriftstellerei begonnen und ist ein ganz wunderbares, eigenständiges Verfahren, kann man da sagen. Er hat unglaublich tolle, kann das nur empfehlen, Romane geschrieben und Kurzgeschichten geschrieben, die mich auch sehr bewegt haben, weil er wirklich ein Original war. Nicht? Und das gibt es ja eigentlich doch relativ selten. Die meisten Leute, die Künstler sind, die sind eigentlich, man kann dann nachvollziehen, was die machen. Ja? Und ich will das jetzt nicht. Aber es gibt eine interessante Geschichte. Stanislaw Lem war ein Schriftsteller, der nur Science Fiction gemacht hat. Ja? Und der wurde an einem Panel gefragt, ja, sagen Sie mal, wieso wird eigentlich wieso machen Sie diese komischen Geschichten da, das liest ja sowieso niemand. Und das hat eben nicht gestimmt, weil er als Schriftsteller, er war zwar ein Schriftsteller von Science Fiction, aber der hat trotzdem auch quasi lanciert und war sehr eigenständig. Ja. Also eben, also mir, ich bin da vielleicht ein bisschen, wie soll man sagen, zu überheblich, ja, dass mir wirklich am meisten die Leute gefallen, die eine eigene Sprache haben als Schriftsteller und nicht so sehr der Inhalt dessen, was sie jetzt da hervorbringen. Nicht? Also Inhalte interessieren mich eigentlich nur relativ beschränkt. Ich bin immer wieder zurückgefallen, wenn ich etwas gelesen habe, an etwas, was eine Originalität der Sprache hat. Das hat mich mehr interessiert als irgendein Drama oder was weiß der Teufel, was das alles gibt. Ja. Und das hat viele Leute, die mich dann ansprechen und sagen, hast du das und das gelesen? Dann sage ich, ja, ich habe 20 Seiten gelesen, aber es ist eigentlich nicht, was ich erwarte. Also vielleicht ist das ein bisschen versnobbt, dass ich das so halte, aber eben, es interessiert mich dann nicht, wenn das überschaulich ist.
Im Kunsthaus Zürich hängt ja ein wunderbares Porträt, ich glaube, es ist von Stauffer Bern, von Gottfried Keller. Da jedes Mal, wenn ich in Zürich bin, gehe ich ins Kunsthaus, nur um dieses Bild anzusehen. So die kleinen Äugelchen mit den Brillen, den kleinen, tolles Bild.
Ja, ja, klar. Nein, nein, es gibt, also das ist ja sowieso eine Eigenart der Schweizer, die ich schon erwähnt habe. Diese Schweizer, das sind alles Hartköpfe, ja, und das sind alles Leute, die eigentlich ihr eigenes Konzept haben, also die meisten. Und die haben alle auch eine internationale Karriere gemacht. Also so wie Tägli oder wie eben auch den du gerade erwähnt hast, eben der Gottfried Keller, ja, ganz wunderbarer Schriftsteller, den ich eigentlich nur empfehlen kann. Ja. Gottfried Keller.
Jetzt haben wir leider unsere Zeit schon fast aufgebraucht.
Ist das also wahr?
Willst du noch mal kurz noch etwas lesen, bevor wir zu den Hinweisen etc. und den Dankeschöns kommen?
Ja, muss ich mal schauen. Also gut, ich gehe jetzt da natürlich ein paar Schritte weiter. Sind wir tatsächlich, wie viel Zeit haben wir denn noch? Muss ich schneller reden?
Also wir sind jetzt bei den 35 Minuten, die wir maximal dürfen.
Ah ja, ja dann schaue ich mal, wie das geht. Oder? Feucht und heiß ist die Augustnacht. Die vier Teufel heizen die Steinschluchten auch nach vor PM noch auf 100 Grad Fahrenheit. Der große Charlie von jedem menschlichen Wesen für den Einlass in die Katakomben macht das immer noch schwierig. Gleich am Eingang stellt sich ein Herr, Hallo, I'm Willy, vor. Auf seinem Körper hat er die strategischen Punkte. Einer inneren folgend schüttelt er immer wieder seinen geölten Leib und wenn sich ein paar Klammern lösen, macht er sich unverzüglich mit großem Vergnügen an die Repositionierung, immer wieder mit dem Kopf nickend, was sein muss, muss sein. Ja. Ein austrainierter Mann dekoriert seinen Leib mit Kerzen und nimmt als lebender Kronleuchter immer wieder neue Positionen ein, die von den Leuten am Tresen, die er mit einem Pfiff auf sich aufmerksam macht, diskret beklatscht werden. Also das sind diese Lokale, die da waren, in denen die verrücktesten Sachen als Normalität stattfanden. Ich habe jetzt die ganz derben Züge hier nicht mehr erwähnt, ja, weil das würde vielleicht doch einige Leute hier würde das nicht so lustig finden. Also lustig ist es ja eh nicht, aber da wurden also die verrücktesten Sachen wurden da gemacht und eben also der Gang auf die Toilette in all diesen Lokalen damals, der war sehr zweischneidig im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Gut, jetzt lese ich noch mal ganz kurz, weil das ja für mich, das hab ich immer noch gerne gehabt, ja. Jetzt kommt man vielleicht der Sache ein bisschen näher, wenn ich noch einmal beschreibe, noch einmal nicht den ganzen Teil, aber den Teil, der doch mit mir viel zusammenhängt. Das heißt, nur für Sekunden heiße ich Dieter und freue mich als Untermieter hier auf unserem Kleinplaneten fröhlich eine Spur zu treten, auf die ich weiter gar nichts gebe, weil ich sonst nur an ihr klebe. Sind wir jetzt richtig im Timing?
Dieter Meier, perfekt.
Wunderbar. Ja, also ich muss noch sagen, Ich war sehr froh, dass das so gelinde ging. Ich war extrem nervös, ja, weil ich schon lange nicht mehr öffentlich gelesen habe. Ich habe dann da diese verschiedenen Texte ins Bett mitgenommen und immer wieder nochmal hier buxiert und dort buxiert. Ich habe mich halb verrückt gemacht. Ich bin dann mit den Texten hier, sogar mit meiner Mappe, ja, bin ich da wie ein Handlungsreisender unterwegs gewesen. Und habe immer überall, wo ich war, habe ich die Blätter rausgenommen und mich gefragt, geht das wirklich so? Ja, aber offensichtlich darf ich mich freuen, weil ich doch einen gewissen Applaus haben durfte. Ja. Also, vielen Dank. Ja.
Vielen Dank.